Deutschlandfunk Kultur. Rang 1. Das Theatermagazin. Mit Janis Elbira.
Wenn die AfD hier den Landrat stellt, dann bin ich weg. Mit dieser Rücktrittsankündigung hatte Steffen Mensching, Intendant am Schillertheater im thüringischen Rudolstadt, vergangene Woche für jede Menge Aufsehen gesorgt. Wir sprechen gleich mit ihm über seine Beweggründe und was es bedeuten würde, unter der AfD Theater zu machen. Diese Ankündigung hatte für Furore gesorgt. Sollte die AfD bei der anstehenden Wahl den Landrat im thüringischen Kreis Saalfeld-Rudolstadt stellen, dann nicht mit ihm. Steffen Mensching, seit 2008 Intendant am Schillertheater in Rudolstadt, erklärte in der vergangenen Woche, er werde in diesem Fall sein Amt niederlegen. Nun ist es nicht so weit gekommen. Bei der Stichwahl am Sonntag setzte sich der Amtsinhaber gegen den AfD-Kandidaten durch. Und auch Steffen Mensching bleibt demnach Rudolstadt erhalten. Aber der Fall hat für teils hitzige Diskussionen gesorgt. Und wir wollen natürlich darüber reden mit Steffen Mensching selbst. Ich grüße Sie. Hallo.
Hallo, Taschen.
Herr Mensching, wenn die Stichwahl am vergangenen Sonntag anders ausgegangen wäre, wo wären Sie dann jetzt?
Ja, ich wäre vermutlich immer noch hier, aber ich wäre doch mit großer Wahrscheinlichkeit auf dem Sprung und würde versuchen, irgendwie einen geregelten Übergang hier herzustellen, denn das wäre das Resultat gewesen. Ich habe die Ankündigung gemacht und ich glaube, ich hätte es dann auch durchziehen müssen. Allerdings habe ich die Ankündigung natürlich im Wesentlichen gemacht, um diese Furore zu erzeugen, von der Sie sprachen. Und dass es hier glückt, darum ging es. Es ging darum, eine Aufmerksamkeit zu erregen. Das ist in solchen Zeiten und in den Zeiten von medialen Spektakeln, glaube ich, mitunter auch ganz wichtig, dass man solche Zeichen setzt, um Leute zu mobilisieren.
Jetzt wären Sie aber vielleicht doch darauf festgenagelt worden, dazu zu stehen, was Sie vorher angekündigt hatten. Und Sie hatten ja gesagt, Zeichen setzen hin oder her, ich arbeite mit diesen Leuten, gemeint ist natürlich die AfD, ich arbeite mit diesen Leuten nicht zusammen. Warum wäre ein Weitermachen für Sie nicht in Frage gekommen?
Es geht da, glaube ich, ja nicht nur allein um mich bzw. das Theater. Ich wollte ein Zeichen setzen, um unseren Bürgern, die hier an die Wahlurnen treten sollten, zu sagen, zu zeigen, es wird sich etwas verändern in diesem Landkreis, in diesem Milieu, in dem wir uns hier bewegen. Da werden Leute, nicht nur ich, sondern andere Leute werden sich anders entscheiden, werden wegziehen hier. Es wird schwieriger, bestimmte Leute herzuziehen. Die gesellschaftliche Atmosphäre wird sich grundlegend ändern. Wollt ihr das oder wollt ihr es nicht? Und ich glaube, wir stehen insgesamt als Gesellschaft vor solchen Fragen. Was für eine Gesellschaft wir eigentlich wollen? Wollen wir die offene, tolerante Gesellschaft, die die Demokratie ist oder sein kann, verteidigen? Oder wollen wir andere Strukturen einer stärkeren autoritären Prägung mit ganz klaren Hierarchien, mit auch bestimmten Begrenzungen, die die Gesellschaft dann akzeptiert, um ein Gefühl von Sicherheit zu haben? Und wenn man nicht am bestimmten Punkt auch sagt, bestimmte Dinge mache ich nicht mit, hier liegen meine Werte und die verteidige ich und mit bestimmten Leuten setze ich mich nicht an den Tisch, weil ich nicht daran glaube, dass das da zu Kompromissen kommt. Ich halte sie für nicht demokratisch, vor allen Dingen die Thüringer AfD. Dann ist das, glaube ich, eine Konsequenz, die vielleicht auch von bestimmten Teilen unserer Bevölkerung durchaus auch gutiert wird, weil man eine gewisse Entschiedenheit vielleicht auch sich erhofft.
Jetzt ist ja dieses sich an einen Tisch setzen für viele Entscheidungsträger in der Kultur mit Bezug auf die AfD längst ja doch auch ein Stück weit Realität. Also man muss ja teilweise da, wo es eben die politischen Gegebenheiten erfordern, ein Stück weit zusammenarbeiten. Zum Beispiel, wenn man vor einem Kulturausschuss erscheinen muss, der AfD geleitet ist. Wo verläuft da für Sie die Grenze des persönlich Zumutbaren?
Naja, Sie haben ja völlig recht. Klar, bevor ich diese Entscheidung getroffen habe, habe ich mir natürlich auch überlegt, was ist der richtige Weg? Ist es der zu sagen, ich bleibe auf jeden Fall im Amt, versuche diese Institution zu verteidigen, versuche mich dann der Auseinandersetzung mit der AfD und den Leuten, die sie gewählt haben, zu stellen? Oder mache ich die andere Entscheidung und sage, liebe Leute, da nehme ich meinen Hut. Das ist natürlich ein gewisses erpresserisches Moment, will ich ja nicht abstreiten, bekenne ich mich auch dazu. Ich bin jetzt 68 und ich möchte nicht die nächsten 3 Jahre in einer Atmosphäre arbeiten, die mich lähmt. Ja, nicht, weil ich da große Verbote befürchte. Die Möglichkeit gäbe es auch durch Abstimmungen im Aufsichtsrat und so weiter. Aber vor allen Dingen glaube ich, dass sich die Arbeitsatmosphäre hier für mich und andere Leute deutlich ändern würde. Und ich finde, das ist ein legitimes Recht, was man hat, auch als Bürger und als Künstler, sich Arbeitsbedingungen zu schaffen, die man für günstig und für richtig hält. Und klar, der Hauptimpuls war der, eine Provokation zu setzen. Wir leben in Zeiten von medialer Erregung, wo Leute mobilisiert werden, um überhaupt noch rauszukommen und sich für politische Richtungen zu entscheiden.
Jetzt haben Sie eben gesagt, es wäre wohl möglich, wenn es anders ausgegangen wäre, auf eine völlig andere Atmosphäre in der Stadt hinausgelaufen, noch auf eine andere Arbeitsatmosphäre am Theater. Ich würde dieses Szenario, was es bedeutet, unter der AfD Theater zu machen, trotzdem noch mal so ein bisschen einkreisen wollen, weil so richtig in den Spielplan reinreden, das könnten die Ihnen ja gar nicht. Das ist ja verfassungsmäßig geschützt, also die Kunstfreiheit. Was sind denn die Eingriffsmöglichkeiten, die sich da ergeben würden in so einem Fall?
Also wir schieben ja diesen Begriff der Kunstfreiheit immer großartig vor uns her. Es gibt genug Beispiele in der letzten Zeit, und zwar von verschiedensten politischen Richtungen aus betrachtet, wo die Kunstfreiheit durchaus beeinträchtigt bzw. beeinflusst und begrenzt wird. Das ist ganz klar. Bei uns ist es so, der Aufsichtsrat dieses Theaters besteht aus den beiden Bürgermeistern der Städte Saalfeld und Rudolstadt mit ihren jeweiligen kulturellen Mitarbeitern, zwei Leute von jeder Stadt und dem Landkreis, wo auch der Landrat drin sitzt. Die stimmen zusammen mit dem Vertreter des Landes im Februar, März jeden Jahres über den nächsten Spielplan ab. Die heben da ihre Hand. Und wenn die sagen, dieses Stück passt uns nicht, und wenn sich da Mehrheiten bilden im Aufsichtsrat, weil eventuell das Stück ihnen zu politisch ist oder wo sie erwarten, das ist finanziell nicht erfolgreich genug, weil es zu elitär ist oder sonst was, dann können die das machen. Kunstfreiheit hin oder her. Der Aufsichtsrat kann darüber abstimmen. Wir sind eine GmbH. Da kann man sich sicherlich zur Wehr setzen und kann sagen, dann nehme ich in dem Falle meinen Hut. Diesen Passus gibt es in meinem Arbeitsvertrag, aber Möglichkeiten, das zu machen, gibt es. Aber das ist ja nur das eine. Wir werden mit Sicherheit in den nächsten Jahren hier in Thüringen auch wieder eine Theaterdebatte kriegen. Wir sind ja relativ gut finanziert als Einrichtungen im Land Thüringen, dank der letzten Regierung, die da in Süd gearbeitet hat. Aber klar wissen wir alle, die Löhne steigen, die Verträge verändern sich, weniger arbeiten, komplizierte Finanzsituationen in den Ländern, in den Kommunen. Wie sind diese Aufwüchse in den nächsten Jahren zu stemmen? Und da werden natürlich auch Vertreter der AfD, wenn sie in bestimmten Positionen sind, mitentscheiden. Wie geht man um mit den Theatern in der Region? Und wenn man sich die Programme der Partei genau anguckt, dann ist an all den Punkten, wo Subvention eine Rolle spielt, natürlich Begrenzung angesagt. Vor allen Dingen für bestimmte Bereiche, die ihnen politisch nicht passen. NGOs, Vereine und so weiter. Das praktizieren sie auch schon in bestimmten Regionen, wo sie stärker und in bestimmten Gremien drin sitzen. Geld im Wesentlichen für deutsche Kultur. Das ist ja auch, was ich in manchen E-Mails jetzt sozusagen ständig um die Ohren mir hauen kriege, warum ich mich denn nicht um die deutsche Kultur kümmern würde. Was absoluter Unsinn ist. Ja, ich meine, in unserem Spielplan spielt die deutsche Kultur eine absolut tragende Rolle. Seit vielen, vielen Jahren zeigen wir Klassiker und so weiter und so fort. Aber das ist eine Partei, die hat hier geworben mit dem Statement, man solle die Privilegien der kulturfremden Bevölkerungsanteile begrenzen. Und das ist natürlich ein Konzept, was mit dem, was wir hier in den vergangenen 18 Jahren gemacht haben, eigentlich nicht zusammengeht.
Jetzt haben Sie, Herr Mensching, die Zukunftsszenarien schon angesprochen, die da wohl möglich im Herbst nach den Wahlen auch auf einige Ihrer TheaterkollegInnen zukommen werden. Also ganz ähnliche Fragen, die sich da stellen werden. Bleibt man da, wo man ist, oder soll man doch besser gehen? Kann man es mit sich vereinen oder nicht? Kann so eine Rücktrittsankündigung, wie Sie sie unternommen haben und die ja sehr stark öffentlich wirkt, kann die möglicherweise, Sie haben es vorhin schon angedeutet, auch einfach ein Mittel sein, um auf diesen substanziellen Bruch aufmerksam zu machen, der da auf eine Gesellschaft möglicherweise zukommt? Mit anderen Worten, verstehen Sie Ihr Vorgehen als ein Stück Wahlkampfhilfe gegen die AfD?
Ja, unbenommen. Aber wie gesagt, da geht es ja nicht um gegen die AfD oder pro SPD. Das ist ja nicht für mich sozusagen von einem etwas höheren oder philosophischen Standpunkt aus betrachtet, ist das ein bisschen zu klein formuliert. Es geht, glaube ich, wirklich um eine Frage, die wir uns als Gesellschaft insgesamt stellen müssen oder in der wir drinstecken. Was für eine Form von Gesellschaft will man? Die Demokratie hat natürlich in Situationen knapper werdender ökonomischer Mittel, größerer internationaler Drucksituation und so weiter, ist die Chance der Demokratie, sich zu entfalten, freier und gerechter zu werden, nicht unbedingt die beste. Und dann kommen andere, die sagen, wir machen das ganz anders. Und die werden gewählt, weil sie etwas ganz anders machen. Oder dann wird gesagt, lass die doch mal ran. Man kann ja in 4 Jahren sie doch wieder abwählen. Ich glaube aber eben, dass da Strukturveränderungen durchgeführt werden, die sind gravierend. Und für mich war der Impuls zu sagen, nein, wir müssen uns irgendwie auch klar machen, das ist nicht nur eine andere Partei, die da ans Ruder kommt, sondern es ist eine grundsätzlich andere Richtung. Mhm. Und wenn dann gesagt wird, ihr müsst euch der Sache stellen, ihr müsst hier offene Reformen versuchen und so weiter, naseweise Kommentare, die gekommen sind. Wir haben hier 18 Jahre gearbeitet, sind diesen Weg gegangen, das Theater als offenes Haus für alle anzubieten. Und ich glaube, das hat viele Jahre sehr gut funktioniert. Das zu verteidigen, dazu bin ich da. Das werde ich auch in den verbleibenden Jahren weitermachen. Aber mir war klar, mit einem AfD-Landrat an meiner Seite wäre diese Arbeit, glaube ich, nicht möglich gewesen.
Steffen Mensching ist Intendant am Schiller-Theater in Rudolstadt und wie wir seit Sonntag wissen, bleibt er es auch. Im Falle der Wahl eines AfD-Landrats hatte er nämlich seinen Rücktritt angekündigt. Herr Mensching, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Ich danke auch.
An diesem Wochenende geht in Braunschweig das Festival Theaterformen zu Ende. Das wurde vor über 35 Jahren gegründet, ist das einzige große Theaterfestival in Niedersachsen und wird inzwischen getragen vom Land und den Bühnen der Städte Braunschweig und Hannover, die sich Jahr für Jahr mit der Ausrichtung der Theaterformen abwechseln. Diese ungewöhnliche Struktur hat dem oft ziemlich experimentellen Treffen internationaler Produktionen viel Stabilität gegeben. 6 Jahre lang war die Kuratorin Anna Mülter Leiterin des Festivals, jetzt zieht sie weiter nach Basel. Für ihr Finale in Braunschweig hat Mülter aber noch einmal einen ganz besonderen Spielort entdeckt, wie Michael Lages berichtet.
Mit einem kraftvollen Statement nimmt Anna Mülters Team speziell von Braunschweig Abschied. Das ehemalige Stadtgefängnis am Rennelberg ist dort für 11 Tage umgewidmet worden zum Spielort und Festivalzentrum. Das Gelände soll gerade an Investoren verkauft werden. Mit dem Einzug von Künstlerinnen und Künstlern aber wurde massiv plädiert für das Rennelberg-Gelände als Gedenkstätte. Zur Zeit des Nationalsozialismus wurden nämlich hier Kämpferinnen und Kämpfer aus dem Widerstand, auch aus Nachbarländern wie Belgien und den Niederlanden, gefangen gehalten, gefoltert und mit Beil und Strang hingerichtet. Festivalchefin Anna Mülter sagte zur Eröffnung:
Bei all diesen Themen geht es für mich immer um Gerechtigkeit. Und wo könnte man besser zum Thema Gerechtigkeit nachdenken, wenn nicht an diesem Ort?
Das war spektakulär und hat, das steht zu hoffen, Konsequenzen. Tatsächlich aber hatte die Kuratorin in erster Linie ein anderes zentrales Ziel, Künstlerinnen und Künstler mit verschiedensten Beeinträchtigungen kenntlich werden zu lassen im Theaterbetrieb. Am Brunnen vor dem Braunschweiger Theater, der dieser Tage ein bisschen Erfrischung bot, vor und nach den Vorstellungen, sagt Anna Mülter.
Das sticht nur so heraus, weil es die anderen Festivals nicht auf dieselbe Art machen. Und diese Vielfalt soll sich im Festival widerspiegeln. Deswegen habe ich immer mehr als eine behinderte Position im Festival.
Und was für die Produzierenden gilt, soll auch für die Konsumierenden gelten. Jede Vorstellung hat so begonnen.
Liebes Publikum, ein zentrales Anliegen unseres Festivals ist es, bestehende Barrieren im Theater für behinderte Menschen abzubauen. Deswegen ist diese Vorstellung eine Relax-Performance.
Auch ein sogenannter Early Boarding Service wurde etabliert, speziell für Publikum mit Behinderungen. Wie viel solche strukturellen Impulse tatsächlich bewirken, wäre eine Untersuchung wert. Bei den besonderen Highlights dieser Festivalausgabe hat zumindest niemand den Raum verlassen. Nigamon Tunai heißt das Projekt von Emily Monet und Vaira Nina. Beide Worte stehen in indigenen Sprachen in Kanada und Kolumbien für ein Lied. Yakunama, von der hier gerade die Kinderstimmen singen, ist die mythische Schildkröte, auf deren Rücken die Welt ruht, jedenfalls solange sie ökologisch im Gleichgewicht ist. Der Abend auf der Bühne im Großen Haus des Staatstheaters geriet zum mitreißenden Umweltmanifest, zur Beschwörung, zum Ritual, völlig fremd und doch sehr nah. Das galt auch für The Bones, eine neue, übrigens auch beim Theater der Welt in Chemnitz gezeigte Produktion der chilenischen Regisseurin Manuela Infante. Das Bild zu Beginn führt hier prächtig in die Irre, denn an die 2 Dutzend Notenpulte auf der Bühne kommt kein einziger Musiker. Im Solo der Schauspielerin Marcela Salinas verwandelt sich aber all das Material dieser Pulte sozusagen in Knochen. Erzählt wird die Geschichte einer Forensikerin, die an menschlichen Überresten, Knochen also, Geschichte erforscht. Zum Beispiel die des mit Sicherheit gewaltsamen Todes eines Mädchens, das gern Musikerin geworden wäre. Ihr wurde vermutlich in der Folter eine Hand abgeschlagen. Der perkussive Sound klingender Röhren zum Schluss war da auch eine Art chilenisches Requiem. Glanzlicht des Festivals war aber die Reality-Show, die das Mesha-Ensemble aus Brasiliens Megametropole São Paulo nach Braunschweig gebracht hat. Eines jener in Südamerika immer noch überaus populären Fernsehdauerspektakel, in der in diesem Fall vor allem Menschen aus der Trans- und Travestie-Szene Brasiliens die grausamen Erniedrigungsrituale dieser Unterhaltungsshow zelebrieren. Und das, obwohl doch jeder im Grunde nur die eigene Geschichte erzählen will, vielleicht zum ersten Mal im Leben.
Você não sabe muito sobre mim.
Niemand weiß etwas über den Menschen neben sich, und doch kann es sein, dass diese geschundenen Wesen einander glücklich machen. Wie immer geriet nicht jede Produktion des Festivals derart überzeugend. Mit Meisterstücken wie diesem aber positionieren die Theaterformen sich mitten im Zentrum der Überlebenskraft des Theaters.
Und das noch bis morgen Abend, dann endet die diesjährige Ausgabe des Festivals Theaterformen in Braunschweig. Für uns dabei war Michael Lages.
Der Theaterpodcast von Deutschlandfunk Kultur und Nachtkritik.de.
Es war die Ära des postmigrantischen Theaters und das Berliner Gorki-Theater unter der Intendanz von Shermin Langhoff war ihr wichtigstes Haus. Nach 13 Jahren ist diese prägende Zeit nun zu Ende gegangen. Das Gorki feierte Abschied, bevor nach dem Sommer Charla Ilk die Intendanz übernimmt. Anlass für Susanne Burkhardt und Elena Philipp im Theaterpodcast zurück und nach vorne zu schauen. Woher kam und wohin geht das postmigrantische Theater? Gäste sind die RegisseurInnen Selin Kara und Hakan Savajmijan, der seit den ersten Tagen am Gorki gearbeitet hat. Hier hören wir ihn.
Wenn wir dann zurückblicken, sehen wir, dass wir etwas Großes geleistet haben. Ich habe erst im Laufe der Jahre überhaupt das viel mehr verstanden und wahrgenommen. Und ich kenne natürlich auch die Wichtigkeit von so einem Begriff, wie so ein Label. Weil dieses Logo vom Ballhaus Neuningstraße war ja so ein schwarzer Hund, so ein Bastard von der Straße. Hat natürlich eine gewisse Haltung zu der Gesellschaft gegenüber mit einem Stinkefinger und mit der Haltung von, ja, guckt mich doch an. Da, hier bin ich und das ist meine Geschichte. Jetzt hört ihr mal zu. Und das ist genau die Haltung, die diese Arbeit und diese Bewegung bestimmt hat. Aber die Menschen, die das gemacht haben, sind so unterschiedlich. Die haben solche unterschiedliche Herkünfte. Und wenn wir das Wort benutzen, postmigrantisch, ist da ja migrantisch drin. Und ich, zumindest in meiner Arbeit, habe versucht, immer das aus einer sozialen Klasse herauszusehen. Dass dieser bestimmende Faktor nicht die Herkunft ist, sondern soziale Herkunft, Arbeiterklasse. Ich bin auch ein Kind von Fabrikarbeiter in Berlin. Genauso Shermin. Unsere Eltern sind nach Deutschland gekommen, um mehr Geld zu verdienen. Und die sind dann hier geblieben, obwohl sie das nicht geplant haben. Wir tragen ja diese Geschichten mit uns mit. Wir sehen ja diese Menschen so nah. Und in meiner Arbeit habe ich versucht, wirklich das, was mir am nächsten ist, auf die Bühne zu bringen.
Der Theaterpodcast zum Ende einer Ära am Berliner Gorki-Theater jetzt auf deutschlandfunkkultur.de und überall, wo Sie Podcasts hören. Und Rang 1 sagt damit Tschüss.